Liebe Brüder und Schwestern, wir haben das Thema die Geistesgaben oder die Gnadengaben und lesen dazu das ganze Kapitel 1. Korinther 12. Mit Gottes Hilfe werde ich versuchen, es heute Morgen und heute Abend in zwei Teilen, in zwei umfangreichen Teilen auszulegen. Ich habe mir überlegt, wie man das aufteilen kann. Es ist nicht so sinnvoll, in der Mitte einen Schnitt zu machen, dieses Kapitel, sondern heute Morgen möchte ich das Grundsätzliche dazu sagen, über die Gaben des Geistes Gottes, und heute Abend dann auf die speziellen einzelnen Gaben eingehen, die hier genannt sind. Also heute Morgen erst das Grundsätzliche, Grundlegende, was Kapitel 12 uns dazu sagt, 1. Korinther 12, und heute Abend dann die einzelnen Gaben. Wobei wir wissen, es ist die Liste hier nicht vollständig, es gibt auch im Römerbrief und in anderen Stellen weitere Gaben, die genannt sind. Wir lesen nun 1. Korinther 12. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirket alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Sprachenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jedem das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Sprachenrede. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Danach kommt dann das Hohelied der Liebe, der beste aller Wege. Hier geht es, liebe Geschwister, um die Gaben des Geistes, griechisch Pneumatika, oder auch die Gaben der Gnade, das sind die Charismata. Die zwei Begriffe finden sich hier in Vers 1. Pneumatika, das kann allgemein heißen, das Geistliche. Über das Geistliche will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit fassen, das, was der Heilige Geist wirkt. Und dann weiter unten, ab Vers 4, ist immer wieder die Rede von den Charismata. Das ist das, was durch die Gnade Gottes geschenkt wird. Charis, die Gnade, ein Gnadengeschenk. Was wir uns also nicht selber erwerben können oder erlernen können, wo wir auch keine Schulungen durchmachen können, sondern das schenkt uns Gott durch seinen Geist souverän, so wie er möchte. Wir haben es mehrfach schon hier gehört beim Lesen des Wortes Gottes. Die Geistesgaben hängen zusammen mit Diensten. Je nachdem, welche Gabe Gott einem durch seinen Geist gibt, so sollte auch der Dienst dann gestaltet werden. Luther übersetzt Ämter, bessere Übersetzung ist aber Dienste, Diakonoi steht da. Denn es gibt kein Herrschen in der Gemeinde, des einen über den anderen, sondern ein gegenseitiges einander dienen. Soweit schon mal einige grundsätzliche Bemerkungen am Anfang. Nun, die Gaben hängen also ab vom Heiligen Geist. Und wir müssen Folgendes unterscheiden. Es gibt natürliche Gaben, die jeder Mensch in unterschiedlicher Weise durch sein Erbgut hat, gefördert dann durch die Erziehung. Es gibt Frucht des Geistes, die jeder Gläubige an sich auch zeigen sollte in seinem Leben. Und es gibt Gaben des Geistes, die nicht jeder Gläubige in gleicher Weise hat. Man muss also diese drei Dinge grundlegend unterscheiden. Natürliche Gaben sind Eigenschaften, die der Mensch als geschaffenes Wesen durch Vererbung erworben und durch Schulung ausgebildet hat. Zum Beispiel Geschicklichkeit. Es gibt Menschen, die sind geschicklich, andere sind ja ungelenk. Manche sind handwerklich begabt, manche mehr künstlerisch oder sprachlich oder naturwissenschaftlich. Die Sprachfähigkeit ist eine Gabe. Mir fällt es zum Beispiel leicht, verschiedene Sprachen zu lernen. Dagegen habe ich mit Rechnen immer schon ein Problem gehabt. Ja? Und bei euch ist es vielleicht umgekehrt. Das sind also natürliche Gaben im Erbgut und durch Schulung dann entsprechend ausgebildet. Und wenn Kinder dann so in der vierten Klasse sind, ein guter Lehrer wird dann den Eltern und Kindern raten, in welche Richtung ihre Begabung liegt. Bei uns zum Beispiel hat der Lehrer gesagt, schicken Sie Ihre Kinder in ein sprachliches Gymnasium, nicht in ein naturwissenschaftliches. Das war nur zu meinem Besten. Ja. Und das sind also natürliche Gaben. Natürlich können die durch den Geist Gottes dann noch weiter gefördert werden, aber die sind auch schon im Erbgut vorhanden. Auch das logische Denken und anderes. Dagegen die Frucht des Geistes, das ist etwas, was im wiedergeborenen Menschen hervorgebracht wird, indem der Geist Gottes in uns wohnt. Sie ist aufgezählt, diese Frucht, in neunfacher Entfaltung in Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder auch Keuschheit. Das ist die Frucht des Geistes in ihrer neunfaltigen Form. Und die sollte an sich jeder gläubige Mensch, in dem der Geist Gottes wohnt, hervorbringen. Die sind also nicht individuell verteilt, dass der eine Liebe hat und der andere nicht. Was wäre das für eine Gemeinde, wo nur einer die Gabe der Liebe hätte, die anderen alle nicht? Ja, undenkbar. Also die Frucht des Geistes, die sollte in jedem Herzen wohnen. Und daran zeigt sich auch, ob jemand ein Kind Gottes ist. Dagegen die Gaben des Geistes, das sind Gaben, die Gott den Gliedern der christlichen Gemeinde in unterschiedlicher Art zuteilt, mit dem Ziel des gegenseitigen Zusammenwirkens und der Erbauung des Leibes Christi. Nicht jeder hat also die gleichen Gaben, sondern sie sind auf verschiedene Träger verteilt. Aufgrund der in den Gemeinden vorhandenen Gaben ergeben sich die unterschiedlichen Dienste. Das haben wir in 1. Korinther 12 gehört und deshalb auch die Dienste, die hier einander ergänzen sollen. Ergänzen wäre ja nicht notwendig, wenn jeder das Gleiche hätte. Ja? Also gegenseitige Ergänzung. So wie in einem Puzzle die verschiedenen Teile zusammengehören. Wenn ein Stück fehlt, ist das ganze Puzzle nichts. Und so sollten auch im Gemeindeleib als Organismus alle Glieder zusammenwirken. Wenn eine Gabe ausfällt, dann fehlt dem Leib etwas. Und so möge auch jeder seine Gaben einbringen. Es ist ungehorsam, wenn wir Gaben haben, die uns Gott durch seinen Geist geschenkt hat, und wir bringen sie nicht ein, verstecken sie, vergraben sie. Da gibt es dieses Gleichnis, wo der Herr Jesus sagt, was hast du gemacht mit den Funden, die ich dir gegeben habe? Hast du damit gearbeitet oder hast du sie vergraben im Acker? Wer sie vergraben hat, ist ein unnützer Knecht, den der Herr nicht gebrauchen kann. Wer aber diese Gaben dann zum Bau des Leibes, der Gemeinde des Herrn einsetzt, der wird dann auch Lohn dafür empfangen, sagt uns das Wort Gottes. Die einen haben Holz, Heu und Stoppeln nur hervorgebracht, die anderen aber haben Gold, Silber und Edelsteine im geistlichen Sinne verstanden, hervorgebracht mit dem, was der Herr ihnen zugeteilt hat an Gaben, 1. Korinther 3. Und wessen Werk bleiben wird das Gericht erweisen. Jedenfalls, wir sollen unsere Gaben nicht vergraben. Wir sollen aber auch nicht damit prahlen. Denn wer wirklich vom Geist geleitet ist, der wird es in Demut, Sanftmut und Liebe einsetzen. Nicht zur Selbstdarstellung, sondern des Leibes Christi, der Gemeinde. Das war ja gerade das Problem im 1. Korintherbrief in dieser Zeit der korinthischen Gemeinde im 1. Jahrhundert, dass sie nur die spektakulären Gaben hervorgehoben und betont haben, sich damit hervorgetan und groß gemacht. Das Sprachenreden, ja, was auch immer das ist, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Prophetische Gaben, Wunder und Heilung und all diese Dinge, was auch heute sehr stark in gewissen Kreisen betont wird, wo dann die spektakulären Dinge hervorgehoben werden und dem Wundertäter oftmals die Ehre gegeben wird anstelle dem Herrn. Ich sage immer, das größte Wunder sind Jesu Wunden. Und die dürfen nicht verdeckt werden durch irgendwelche sensationellen, aufgeputschten Veranstaltungen, wo nicht mehr das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi im Zentrum stehen, sondern irgendwelche vielleicht selbstproduzierten, vielleicht dämonisch sogar verursachten Wunder. Da sollten wir sehr wachsam und vorsichtig sein. Wir wissen ja, dass dieses Thema Geistesgaben sehr wichtig ist, denn oft wird es vernachlässigt, gerade weil so viel Missbrauch damit getrieben wird. Es gibt sehr viel Scharlatane, Täter. Gottes Wort warnt uns davor, dass vor allem am Ende der Zeiten viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten werden. Matthäus 24, Vers 24. Und deshalb sind wir oft schon ganz vorsichtig, wenn überhaupt das Thema Charismata, Gaben und diese Dinge kommen. Aber natürlich steht es hier und wir wollen das Positive daraus lernen für unser Leben, für unsere Gemeinden, wir wollen das nicht einfach zuklappen und sagen, das gilt für uns nicht. Wenn eine Gemeinde keine Gaben hat, dann ist es kein lebendiger Organismus des Herrn, sondern höchstens noch eine tote Organisation. In vielen Kirchen ein Ein-Mann-Betrieb, ein bezahlter Arbeiter, der dann alle Gaben in sich vereinigen soll. Ist das biblisch möglich? Jetzt zum Beispiel, dass der Pfarrer alle Gaben haben kann, wie es in vielen Kirchen ist, oder Pastor. Dieser arme Mann, heute sind es ja leider oft auch Frauen, was unbiblisch ist, aber diese eine Person ist dann heillos überfordert. Ja, heillos überfordert. Vielleicht hat er die Gabe des Lehrens, aber wie ist es mit der Gabe des Helfens, des Organisierens, der Musikalität? Es gibt ja viele Gaben. Ich sage ja, es sind noch nicht mal alle genannt hier in 1. Korinther 12. Also wichtig ist, wenn wir bereit sind, unsere Gaben einzubringen. Zunächst einiges grundsätzlich zum Wesen des Heiligen Geistes, der ja der Urheber dieser Gaben ist. Der Heilige Geist, griechisch Pneuma, ist die dritte Person der Dreieinigkeit, Pneuma Hagios, die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist eine Person mit Kraftwirkungen, keine bloße Kraft, wie es manche Sekten lehren, sondern eine Person. Es heißt zum Beispiel bei Ananias und Sapphira, ihr habt Gott belogen und dann, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Eine Kraft kann man nicht belügen. Eine Kraft kann auch nicht betrübt und traurig werden und eine Kraft kann uns auch nicht trösten. Aber der Heilige Geist ist der Paraklet, der Tröster, gemäß Johannesevangelium, den Abschiedsreden Jesu, wo es heißt, ich werde euch den Tröster senden, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das tut die Person des Heiligen Geistes. Die Bibel nennt personale Eigenschaften des Heiligen Geistes. Er wird als Tröster bezeichnet, Johannes 16, 7 bis 15. Er kann gelästert und betrübt werden, Matthäus 12, 31 und 32, Epheser 4, Vers 30. Ananias und Sapphira haben den Heiligen Geist betrogen, Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 4. Der Heilige Geist ist souverän, also frei, indem wie er die Gaben zuteilt. Er ist kein Besitz des Menschen. Er zieht in das Herz bei der Wiedergeburt ein, Johannes 3, und reinigt und erneuert das Herz, aber er kann auch gedämpft werden und sich zurückziehen, wenn Menschen dauerhaft in bewusster Sünde leben oder, das sagt Gottes Wort ganz klar, von Gott abfallen. Hebräer 6, Vers 4 folgende und Hebräer 10 ist deutlich die Rede von der Möglichkeit, der traurigen Möglichkeit des Abfallens vom Glauben. Der Heilige Geist wohnt im Herzen des Gläubigen. Die Geistestaufe erfolgt also wann? Bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung allein, das ist ja die Abkehr von dem alten Leben, aber die Wiedergeburt, indem Jesus durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt. Da werden wir dann mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt. Epheser 1, Vers 13 steht es ganz klar, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Epheser 1, Vers 13. Man kann natürlich dann davon ausgehen, dass der Heilige Geist sich im Gläubigen weiter entfaltet, ja, wenn wir ihn nicht dämpfen, wenn wir Sünde bereinigen, wenn wir ein Leben in Gehorsam, Hingabe und Treue zum Herrn Jesus führen. Das ist klar, das hängt dann damit zusammen, dass wir dann den Geist ja, in uns wirken lassen, ihn nicht durch bewussten und dauerhaften Ungehorsam dämpfen und betrüben. Die Geistesgaben sind in der Gemeinde verteilt, es besitzt keiner alle Geistesgaben. Und wichtiger als die spektakulären Gaben, die nicht heilsnotwendig sind und von daher womöglich schon aufgehört haben, ich komme darauf noch zurück, wichtiger als diese spektakulären Gaben sind etwa verständliche Lehre sowie, das betont 1. Korinther 12 bis 14 immer wieder, Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe. Nun möchte ich Vers für Vers entlang gehen, Kapitel 12, und am Schluss nochmal eine Zusammenfassung dann geben. Da das Kapitel sehr umfangreich ist, muss ich mich relativ kurz fassen, aber möchte doch auf das Wesentliche mit des Herrn Hilfe eingehen, dass wir überhaupt verstehen, was Geistesgaben sind und wie sie sich in uns entfalten. Vers 1, über die Gaben des Geistes, wörtlich über das geistliche Pneumatikoi, will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Es waren also sicherlich Fragen, wie verhält es sich denn damit? Es gab viel Wildwuchs, viel Betonung des Spektakulären und deshalb hat der Apostel hier Ordnung hineingebracht, geleitet vom Geist Gottes. Und wir sehen hier, wenn wir das ganze Kapitel dann sehen, dass die Gemeinde eben keine menschliche Organisation ist, sondern ein lebendiger Organismus sein sollte, geleitet vom Heiligen Geist. Vers 2, ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Die Korinther kamen ja, wie alle Menschen, die vorher nicht Christen waren, aus dem Heidentum. Und auch heute nimmt das Heidentum leider überhand. Auch heute zieht es viele Menschen wiederum zu den stummen Götzen, die nicht reden und nicht helfen können. Es findet sich im Alten Testament geradezu ein göttlicher Spott über diese Götzen, dass sich jemand aus einem Holzstück einen Götzen schnitzt und ihn anbetet und den anderen Teil des Holzes verbrennt er im Feuer. Ja, welche Torheit, welche Dummheit, wenn Menschen so handeln. Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu stummen Götzen, also zu Götzenbildern, die nicht helfen können. Und diese Holzstücke selber können natürlich nicht helfen, aber was verbirgt sich dahinter? Die Welt der Dämonen, der gefallenen Engel unter Leitung Luzifers, des gefallenen Lichtengels. Und diese Dämonen, die haben im Heidentum das damals den Menschen geschenkt in ihrer scheinbaren Güte, was sie auch heute den Esoterikern, den Schamanen, den Geisterbeschwörern, allen Okkultisten schenken, Zustände der ekstatischen Heraustretung aus dem Leib in Kontaktaufnahme mit übersinnlichen Mächten, Zustände mystischer Versenkung, in denen sie mit einem angeblich überall göttlich-geistigen Funken in Verbindung treten, der auch im unerlösten Menschen wohnen soll, was natürlich nicht stimmt und nicht biblisch ist, Zustände der Trance, der Ausschaltung des Wachbewusstseins in übersinnliche Zustände, indem man in Kontakt mit Geistwesen tritt, die dann durch den Menschen reden und ein sinnloses Geplapper geben, das dann sogar als göttlich inspiriert gilt. Hier kommen wir schon zur Problematik des sogenannten Zungenredens, um das zu unterscheiden. Zustände der Hypnose, wo also der Verstand ausgeschaltet wird und der Mensch nicht mehr nüchtern und wachsam ist, wozu uns die Heilige Schrift etwa in 1. Petrus 5 aufruft, sondern wo der Mensch seinen Verstand ausschaltet und damit ein wehrloser Spielball aller möglichen dämonischen Mächte werden kann. Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Wir merken, der Mensch, der nicht im Schutzbereich Jesu Christi ist, er wird gefangen genommen, gezogen, manipuliert, fremdgesteuert durch dämonische Mächte. Mit Macht haben die den Menschen, die Heiden, gezogen. Mit Macht ziehen sie heute viele ins Verderben, die nicht auf dem schmalen Weg unseres Heilandes wandeln, sondern sich den Verderben bringenden Mächten der teuflischen Sphäre geöffnet haben. Damit sollen wir uns nicht einlassen. Wir sollen uns fernhalten von allen finsteren, okkulten Dingen. In 5. Mose 18, Verse 9 folgende wird ausführlich davor gewarnt. Ich möchte diese Stelle einmal kurz mit uns lesen, weil da wirklich in ausführlichster Weise die okkulten Praktiken aufgezählt sind, die uns ins Verderben zu bringen drohen, wenn wir uns darauf einlassen würden. 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Und das solltet ihr auch solchen Menschen zeigen, die Horoskope lesen, die zu Wahrsagern gehen, die irgendwelche magischen Rituale vollführen. Da heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Das, was für Israel gegolten hat, gilt genauso für die neutestamentliche Gemeinde. Es wird in den neutestamentlichen Schriften immer wieder bestätigt. Und es heißt am Ende der Bibel, dass die Zauberer keinen Platz im himmlischen Jerusalem haben werden. Sie werden draußen sein, wo die Verlorenen sich befinden. Wir sollen uns also von Heidentum fernhalten und auch von den nachgeahmten Gaben aus dem Heidentum. Das ist nämlich die Gefahr. Deshalb ist die Gabe der Geisterunterscheidung zu allen Zeit und besonders auch in der Endzeit besonders wichtig. Von der werden wir auch noch hören. Und nun nennt der Apostel in Vers 3 ein Kennzeichen zur Geisterunterscheidung. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist wichtig, wichtiges Kennzeichen. Wenn jemand wirklich ein Kind Jesu Christi ist, ein Jünger des Herrn, dann wird er den Herrn nicht verfluchen. Das ist schlimm, wenn man sagt, verflucht sei Jesus Christus, dann hat man sich völlig vom Glauben losgesagt. Und das ist auch ein Kennzeichen zur Prüfung dieser Sprachenrede. Es wird oft fälschlich als Zungenrede übersetzt. Das Wort Glossa kann Zunge und Sprache bedeuten, aber ich erkläre das noch näher. Man hat festgestellt, dass manche dieser angeblichen Sprachenredner in Wirklichkeit heidnisch-ekstatischer Zungenredner, dass sie in Wirklichkeit Fluchworte, Lästerworte ausgesprochen haben über Gott, über Jesus. Wenn das durch den Geist Gottes wäre, dann hätte das nicht so sein dürfen. Ja. Also das ist ein Kennzeichen, die Geister zu prüfen. Und genauso, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, wenn das so allgemein hier steht. Jesus Kyrios steht hier im Griechischen, Jesus ist der Herr. Das sagen manche zwar auch, die nicht Christen sind, aber sie sagen es nicht ehrlich, es ist dann gelogen. Und da geht es darum, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Da reichen nicht die Worte aus, sondern der Herr mit dem Mund ist vielleicht schnell gesagt. Das kann auch ein Heide sagen sogar. Aber der Herr des Lebens, ja. Wenn jemand Jesus den Herrn nennt, dann zeigt sich das auch in seinem Leben. Ob er ihm nachfolgt, ob er ihn lieb hat, ob er ihn verkündigt. Jesus, so wie ihn die Bibel beschreibt, keinen selbstgemachten Jesus, was heute leider auch immer mehr gibt. Nein, Jesus als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, der uns von unseren Sünden erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Er ist der Herr, er allein. Und wer ihn bezeugt, der tut es durch den Heiligen Geist in seiner Kraft, Vollmacht und Anleitung. Dazu auch noch aus dem ersten Johannesbrief die Kennzeichen, die damit zusammenhängen, die aber nochmal ein bisschen anderes Schwergewicht haben, wo es auch deutlich wird, wer von Christus geleitet ist und wer vom Antichristen geleitet ist. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2 und Kapitel 4. Auch Merkmale der Geisterunterscheidung. Wir sind damit schon bei den Gaben, ihr habt es hoffentlich gemerkt, ja, die ganze Zeit schon. Und da lesen wir ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, 1. Johannes 2, ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus, also der Messias, der Retter ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer also Jesus als Gottes Sohn nicht anerkennt, und das tun viele Sekten, viele Liberale, das tun die liberalen Theologen und das tut der Islam, nur um mal einige Beispiele zu nennen, der ist nicht von Gott. Ja. Und die weitere Stelle dazu in 1. Johannes 4, da wird geleugnet, dass Jesus wirklich Mensch wurde, um uns zu erlösen. In 1. Johannes 4, Vers 1 bis 3 heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also wirklich ganz und gar Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott und das ist der Geist des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also die Bibel nennt uns genügend Hilfen zur Geisterunterscheidung und die sollen wir auch einsetzen. Soweit dazu. Wir wollen jetzt aber weitergehen, sonst kommen wir nicht durch. Ja. In Vers 4 folgende wird dann gesagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, verschiedene Ämter oder Dienste besser, aber es ist ein Herr, verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Die Charismata, die Gaben, werden hier mit dem Geist in Verbindung gebracht, die Frucht des Heiligen Geistes. Die Dienste mit dem Herrn, Jesus Christus, der selber unser Diener wurde, indem er sie für uns hingegeben hat am Kreuz und wenn wir ihn als Herrn ehren, dann sind wir Diener Jesu Christi in seinen Fußstapfen. Und die Kraftwirkungen, die Energien, steht hier aber nicht im esoterischen Sinn, sondern von der Kraft Gottes ausgehend, der personal ist, im Heiligen Geist sich dann entfaltet in uns. Diese Kraftwirkungen, die kommen von Gott, der wirkt alles in allem. Es ist kein pantheistisches, hinduistisch, fernöstliches Verständnis von Gott, sondern es ist immer das personale Verständnis des biblischen Gottes, der als Person souverän, so wie er möchte, wirkt. Im Hinduismus ist ja alles von einer unpersönlichen Energie durchströmt. Ja, dieses esoterische Energie- und Kraftverständnis hat nichts mit dem biblischen Kraftverständnis zu tun. Im biblischen Sinne geht die Kraft vom lebendigen Gott aus, der sie in seiner Freiheit, so wie er es möchte, zuteilt, auch in Gestalt der Gaben. Er teilt sie zu, wie und wem und wann er es will. Und nicht, dass das in allen da ist durch die Schwingungen, wie die Esoterik, die Paramedizin und all diese Strömungen lehren. Ich hoffe, ihr habt diese Unterscheidung verstanden, ganz wichtig. Und wenn jemand fragt, ist das ein esoterisches Mittel, soll ich mich von diesen okkulten Sachen fernhalten, dann frage ich immer, ist da von einer unpersönlichen Energie, Kraftstrom oder Schwingung die Rede? Dann kann man davon ausgehen, dass dieses sogenannte Heilmittel einen okkulten Hintergrund hat. Ja? Das ist ein wichtiges Kennzeichen, auch hier zur Geisterprüfung. Schwingungen, Energieströme, dann lass die Finger davon. Ja. Wenn es nicht wirklich physikalisch, medizinisch eindeutig nachweisbar ist. Das nur als kleiner Exkurs, weil das auch eine häufig gestellte Frage darstellt. Aber hier, der eine Herr wirkt alles. Und dann werden verschiedene Gaben aufgezählt in Vers 8 bis 11. Das können wir jetzt überspringen, weil wir darauf, so der Herr willen, wir leben heute Abend eingehen werden. Auf diese einzelnen Gaben. Und so hören wir dann weiter von Vers 12, dass die Gaben sich ergänzen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und dann wieder ab Vers 28 werden wiederum verschiedene Dienste dann genannt. Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Auch darauf gehen wir heute Abend ein. Jetzt möchte ich aber Grundlegendes sagen zu dem, was in Kapitel 12 entfaltet wird über die Gaben. Und das möchte ich Ihnen nicht erschrecken, in 9 Punkten tun. Ich gehe jetzt also nicht weiter Vers für Vers, sondern fasse jetzt, was da grundlegend steht in Kapitel 12, systematisch zusammen. In 9 Punkten. Grundsätzliches zu den Geistesgaben. Erstens, es ist ein Geist, ein Herr, ein Gott, der die unterschiedlichen Gaben schenkt. Man kann sich vorstellen wie in einem Prisma. Ein Lichtstrahl fällt herein, es kommt alles von Gott im Herrn und durch dieses Glas, dieses Prismenglas hindurch entfaltet sich dieser weiße, ursprünglich weiße Lichtstrahl, wirkt nur weiß, aber es sind schon alle Spektralfarben enthalten, aber durch das Glas wird es dann gebrochen und entfalten sich dann regenbogenartig im Spektrum, wenn das durch dieses Prisma bricht. Also, habt verstanden, denke ich, oben der Lichtstrahl von Gott wird alles gesandt und im Prisma dann entfaltet sich das regenbogenartig. Und so ist auch in der Gemeinde der eine Herr, der eine Geist wirkt und in jedem Gläubigen, so wie der Herr es möchte, entfalten sich dann die unterschiedlichen Gaben. Das ist das Erste, das Grundsätzliche. Das wird in den Versen 4 folgenden deutlich, was wir gerade gehört haben. Das sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, verschiedene Ämter oder Dienste, aber ein Herr, verschiedene Kraftwirkungen, aber ein Gott, der da wirket, alles in allen gläubigen Menschen sind da gemeint. Nicht in allen Menschen, sondern in allen Gläubigen. Zweitens, die Gaben des Geistes sind keine Ego-Gaben, sondern Gemeinschaftsgaben zum Nutzen aller. Der Ego hat ausgelebt in der Gemeinde hoffentlich, ja, das Ich. Unser Ich sollen wir mit dem Herrn kreuzigen lassen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, Galater 2, Vers 20. Bist du schon zu diesem Zustand gekommen, dass du sagen kannst, ich muss nicht mehr ich-süchtig sein, sondern ich darf glücklich sein. Ich habe mein Leben ganz in die Hände des Herrn gelegt, sodass er durch mich leben kann. Das bedeutet wahres Glück, ganz vom Herrn geleitet, ganz in der Liebe des Herrn geborgen zu leben. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, wer von euch das so erfahren hat schon und so leben darf. Natürlich, unser altes Fleisch, unser altes Wesen, es rebelliert immer wieder. Es gibt immer wieder Versuchungen. Aber wenn wir grundsätzlich diese Haltung erlangt haben, was können wir Menschen tun, wenn ich im Herrn geborgen bin, dann wird uns kein Sturm in dieser Welt so leicht umwerfen, keine Anfechtung so schnell zu Fall bringen und keinen Widerstand vom Herrn wegtreiben, sondern dann dürfen wir in ihm geborgen sein. Ich darf bezeugen, ich hätte viele Situationen in meinem Leben nicht durchgestanden, wenn ich nicht zumindest ein Stück weit diese Haltung schon gewonnen hätte. Ja, vollkommen werden wir es auf Erden nicht erringen oder erlangen, aber doch, dass wir bereit sind, unser Leben ganz in seine Hand zu legen. Diese Bereitschaft sollte jeden Tag bei uns da sein. Und dann wird wirkliche Freude daraus erwachsen. Herr, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Mein altes Ich ist gestorben am Kreuz. Und so sind es auch keine Ich-Gaben, sondern Gemeinschaftsgaben zum Nutzen aller. Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Griechisch Sympheron, zum Zusammentragen, zum Zusammenleben, zum Zusammendienen. Drittens, Gott ist frei, souverän Gaben zuzuteilen. Mit anderen Worten, wir können keine Gaben erzwingen, die er uns nicht gibt. Wie hört man manchmal von Kreisen, da wird nächtelang durchgerungen, bis sie das Zungenreden haben. Ich habe das von der Gemeinde gehört, wer da nicht das Zungenreden hat, wird nicht akzeptiert, wird noch nicht mal getraut. Es gibt so eine Gemeinde in unserer Heimatstadt, ich sage jetzt nicht, welche das ist, aber es ist völlig unbiblisch. Wir hören ja am Ende von Kapitel 12, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer und so weiter, reden alle in Zungen oder in Sprachen, besser gesagt. Die Antwort kann ja nur heißen, nein. Ja. Denn Gott verteilt ja die Gaben zum gegenseitigen Nutzen. Falls es diese Sprachenrede heute überhaupt noch gibt, wir kommen darauf noch zurück, dann ist die Frage, kann auf keinen Fall die Situation sein, dass jeder die haben muss. Ja. Ich denke, da sind sich hoffentlich alle einig. Wenn überhaupt, dann können es höchstens Einzelne haben zum gemeinsamen Nutzen. Die andere Frage ist natürlich, ob es aufgehört hat. Es gibt darauf Hinweise in Kapitel 13. Darauf kommen wir noch zurück. Nun, jedenfalls, die Gaben werden von Gott souverän zugeteilt. Und auch nicht jeder kann lehren. Ja? Es ist nicht jedem geschenkt. Nicht jeder kann leiten oder Ältester werden. Nicht jeder kann musikalisch sich entfalten. Bei mir war das interessant. Ich hatte bis zum 18. Lebensjahr keinen Bezug zur Musik. Und als ich zum Glauben gekommen war, habe ich plötzlich angefangen, Lieder zu schreiben, christliche Lieder. Ja, das, ich denke, der Herr hat mir da wirklich eine Gabe geschenkt, die ich vorher nicht hatte. Aber so ist es unterschiedlich. Wir können das aber nicht erzwingen. Natürlich kann man Musik studieren und so weiter. Und trotzdem braucht es auch, wenn es gute Musik sein soll, auch die göttliche Inspiration. Es gibt ja auch andere Inspirationen, das wissen wir. Dann ist es aber keine geistliche Musik. Und vieles, was sich heute im christlichen Bereich Musik nennt, ist gar nicht geistlich, müssen wir auch sagen, sondern zerstörerisch, allein schon durch die Lautstärke und die Stimulierung der Sexualität durch tiefe Bassrhythmen und immer wiederholte Trommelschläge. Gott ist frei, souverän Gaben zuzuteilen. Wir können nichts erzwingen. Wir sollen darum beten, dass der Herr uns zeigt, wie wir ihm am besten dienen können. Viertens, es gibt keine geringeren oder höheren Gaben, sondern alle dienen dem Leib, der Gemeinde, dem Herrn. Vers 13 lesen wir, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Das ganze Kapitel 12 betont, dass alle aufeinander angewiesen sind. Der Kopf könnte nicht ohne Füße laufen, die Ausscheidungsorgane sind lebensnotwendig, wer einen Darmverschluss hat, zum Beispiel muss einen qualvollen Todes sterben, das sind die weniger ehrenhaften Organe, von denen hier die Rede ist. Und so gibt es auch in der Gemeinde vielleicht unauffällige Glieder, vielleicht sogar äußerlich nicht so ehrenhaft wirkende Glieder. Denk mal an zum Beispiel jemand hineinkommt, der nicht so sich gute Kleidung leisten kann. Ja? Menschen, die arm sind, die unscheinbar sind. Und doch haben alle einen Wert vor dem Herrn. In Christus ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, Sklave und Freiem, Reich und Arm, Galater 3, 28, was die Schöpfungsordnung, darüber haben wir auch gehört, nicht auflöst, dass ein Unterschied natürlich ist zwischen Mann und Frau, auch bezüglich des Dienens in der Gemeinde, aber bezüglich der Stellung vor dem Herrn, der Erlösungshoffnung ist kein Unterschied. Jeder Mensch ist vor Gott gleich geachtet und auch die Gaben dienen zum gemeinsamen Nutzen um den Leib des Christus zu erbauen. Das ist hier wunderbar beschrieben. Wenn der Fuß spricht, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll er deshalb nicht Glied des Leibes sein. Oder weiter unten heißt dann in Vers 21, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und dann gibt es auch Glieder, die scheinen die schwächsten zu sein. Die sind auch unsichtbar. Natürlich die Hände und Füße, die kann man sehen. Aber was so im Innern ist, im Bauchraum vor allem, Magen, was ist da alles? Magen, Darm, Leber, Galle, Nieren, Lunge, Herz, Bauchspeicheldrüse, Milz, das sieht man nicht. Man wusste vielleicht früher gar nicht, dass es sowas gibt, bevor man das Röntgen nicht hatte oder die Leute nicht aufgeschnitten hatte. Und doch sind die lebensnotwendig. Der Mensch kann im schlimmsten Fall ohne Arme und Beine leben, aber nicht ohne die inneren Organe. Ja. Also das, was uns unscheinbar zu sein scheint, ist lebenswichtig. Und so gibt es auch in der Gemeinde unauffällige Dienste. Welches ist denn vielleicht der unauffälligste und doch notwendigste Dienst in der Gemeinde? Was meint ihr? Der Gebetsdienst. Ja. Da soll man in sein Kämmerlein gehen, gerade dass man sich nicht rühmt vor anderen. Und der Herr wird in das Kämmerlein sehen, wird die Gebete hören, wenn sie mit aufrichtigem Herzen gesprochen sind. Hältst du deine stille Zeit? Das ist ganz wichtig für dein Leben. Am besten morgens vor dem Frühstück, wenn es geht, sonst auch später am Tag. Aber es ist wichtig, dass wir in der Bibel lesen und auch die Gebetszeit praktizieren, dass der Herr uns jeden Tag erfrischen kann und dass wir auch für andere Fürbitte tun, dass wir ihm danken und ihn loben. Das gehört grundlegend zum Glaubensleben dazu, sonst werden wir sehr schnell abflachen in unserem geistlichen Leben, wenn wir das nicht tun. Also in der Gemeinde, der Gebetsdienst ist das A und O. Auch wenn es hier im Kapitel nicht speziell steht, ja, aber das ist auch eine Gabe und sollte zu jedem Christenleben dazugehören. Es gibt also Beter in den Gemeinden, die sind unverzichtbar. Und ich bin immer traurig, wenn so die alten Mütterchen in einer Gemeinde wegsterben, weil sie oft die treuesten Beterinnen sind. Sie haben auch Zeit. Ja, die Männer im Berufsleben nehmen sich leider oft nicht so viel Zeit. Aber wenn jemand dann nicht mehr im Berufsleben steht, vielleicht sogar bettlägerig ist, dann hat man doch wirklich den ganzen Tag Zeit, den wichtigsten Dienst zu tun, des Gebets. Möchte ich auch unseren älteren Geschwistern aufs Herz legen. Betet auch für uns, für die Gemeinden, für die Diener am Wort. Und ohne das würde gar nichts laufen im Reich Gottes mehr. Natürlich, Gott beruft immer wieder Diener und Dienerinnen. Er sitzt im Regiment. Aber der Gebetsdienst, den wollen wir nicht vernachlässigen. Es gibt auch andere unauffällige Dienste. Der Putzdienst, ja, ist auch wichtig in den Gemeinden. Da reißt sich vielleicht nicht jeder darum, aber ohne Putzdienst, wie würde es da aussehen in unseren Räumen? Ja? Wollen wir auch einmal den Damen und Herren, die das tun, danken in der Gemeinde und eben nicht die sehen nur, die vorne auf der Kanzel stehen, die haben auch einen wichtigen Auftrag, aber die bekommen sowieso genug Ehre, manchmal auch genug Prügel, ja? Die das Wort verkündigen. Wenn eine Predigt keinen Anstoß erregt, dann war es keine richtige Predigt, hat mal jemand gesagt. Wenn es nichts in unserem Leben verändert, dann kann man es gleich vergessen. Also, es gehört alles zusammen. Wir sollten auch barmherzig miteinander sein und uns gegenseitig respektieren. Egal, welche Gabe der Einzelne hat. Das war also der Punkt 4. Es gibt keine geringeren oder höheren Gaben, sondern alle Gaben dienen dem Leib der Gemeinde des Herrn. Man könnte dazu noch vieles sagen, viele Beispiele, aber ich will es damit bewenden lassen. Fünftens, die Gaben sollen nicht zur Spaltung führen, sondern sie sollen die Einheit der Gemeinde fördern und die Glieder der Gemeinde sollen sich durch ihre Gaben einander befruchten. Mit anderen Worten gesagt, die Gaben dürfen auf keinen Fall zur Überheblichkeit des einen über den anderen beitragen. Und das war, wie schon erwähnt, die Gefahr bei den Korinthern. Ich habe das Zungenreden, ich habe Prophetie, ich kann Wunder tun. Aber wie hat es mit ihrer Liebe ausgesehen zueinander? Da hat es sehr stark gemangelt. Und wie ist es heute oft? Es gibt manchmal Gemeinden, die prahlen regelrecht. Es gibt einen sogenannten Heilungsevangelisten in Afrika, der hat Werbung gemacht. Hunderttausende wurden geheilt, Millionen haben die Botschaft gehört. Ja, ich finde sowas sehr ungesund, sehr überheblich, zumal diese Dinge sehr fragwürdig sind, wenn man mal genauer nachprüft. Ich nenne jetzt hier keine Namen, wir könnten viele solche Beispiele nennen. Man soll niemals dem Menschen die Ehre geben, sondern allein dem Herrn, auch wenn er heute noch Wunder tut, das möchte ich gar nicht ausschließen, wir kommen darauf noch zurück. Jedenfalls dürfen Gaben nicht zur Überheblichkeit führen und nicht zur Spaltung der Gemeinde, sondern sie sollen einander befruchten. Das wird nochmal betont in Vers 25. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Sechstens, noch vier Punkte. Wir haben insgesamt 9 Punkte, wo ich zusammenfassen möchte. Sechstens, die Glieder sollen miteinander leiden und miteinander geehrt werden. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist halbe Freude. Nein, doppelte Freude. Ja. Es ist doch schön, wenn man sich mit anderen freuen kann. Zum Beispiel eine Hochzeit ist in der Gemeinde, da ist die ganze Gemeinde in der Regel eingeladen, zumindest in den Gottesdienst. Und da freut man sich mit, betet auch für das Brautpaar. Wenn jemand ein Kind bekommt, ja, ein Baby, da dürfen sich auch die Gemeindeglieder mitfreuen. Aber noch mehr Freude ist, wenn jemand zum Glauben kommt. Da wird Freude sein im Himmel. Selbst die Engel freuen sich da, sagt uns das Wort Gottes. Und ja, wenn jemand Leiden hat, dann sollten wir diesen Menschen auch nicht anleiden lassen, sollten wir Anteil nehmen daran, für ihn beten, ihm auch Mensch nach Menschen möglicherweise helfen, ihn besuchen. Der Herr Jesus wird uns auch einmal fragen, hast du den Kranken besucht? Was er einem unter diesen geringsten Brüdern getan hat, das habt ihr mir getan. Auch in Form von Krankenbesuchen, Gefangenenbesuchen, falls einmal Verfolgung kommen sollte. All diese Dinge sind geteiltes Leid. Und deshalb birgt das Leid für den, der betroffen ist, wenn er merkt, andere tragen mit. Wie wunderbar, wenn ich mich nicht alleingelassen fühlen muss in meinem Elend, in meinem Schmerz, in meiner Trauer. Wir sollen auch Witwen und Waisen besuchen. Da heißt einmal im Jakobusbrief, das ist der wahre Gottesdienst. Und sie trösten, vielleicht sogar Waisen aufnehmen. Wir finden es ausdrücklich genannt, diesen Punkt 6, dieses sechste Beispiel in Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wunderbar. Und siebtens, ich habe das schon erwähnt, aber jetzt nochmal eine Zusammenfassung, möchte ich es nochmal betonen. Es gibt keinen Menschen, keinen wiedergeborenen Christen, der keine Gaben hätte, keine Geistesgaben hätte. Jeder ist ein Glied, jeder soll sich einbringen, seine Gaben entdecken und gebrauchen, wozu der Herr ihn berufen hat. Das finden wir in Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Also, vergrabe deine Gaben nicht, sondern bring sie ein zur Ehre des Herrn und zum Bau der Gemeinde. Und achtens, auch das habe ich schon erwähnt, keiner hat alle Gaben, sondern jeder hat immer nur einzelne Gaben. Wenn die Frage ist, sind alle Apostel, sind alle Propheten und so weiter, ist die Antwort nein. Vers 29 bis 30. Und neunter und letzter Punkt, größer als die Geistesgaben ist die Liebe. Die Liebe lenkt an zur richtigen Ausübung der Gaben. Das ist jetzt noch ein ganz wichtiger abschließender Aspekt. Wenn die Gaben nicht in der Liebe gebraucht werden, dann werden sie sehr schnell zum Eigennutz gebraucht, zur Hervorhebung der eigenen Fähigkeiten. Die werden dann sich sogar manchmal sich selber zugeschrieben. Was bin ich für ein toller Kerl, für eine tolle Frau? Das wäre natürlich völlig verfehlt. Die Liebe lenkt uns an, demütig zu bleiben, uns unter den anderen zu stellen, über unsere Gabe nicht zu murren, wenn es vielleicht unscheinbare Gaben sind, sondern die Liebe, das ist die Liebe zum Herrn und die Liebe zu Menschen. Wir können dann auch Gaben ausüben, wenn Menschen es nicht immer zu schätzen wissen, weil wir es in allererster Linie für den Herrn Jesus tun. Undank ist der Welt Lohn, habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Wir bekommen nicht immer Dank, wenn wir unsere Gaben einsetzen. Auch nicht im alltäglichen Leben, aber auch nicht in der Gemeinde. Aber wir tun es in erster Linie für den Herrn. Das sagt uns das Wort Gottes auch an verschiedenen Stellen. Das heißt, wenn man wunderliche Herren hat, im Berufsleben, auch da wollen wir treu unsere naturgegebenen Fähigkeiten, aber auch unsere Gaben, die der Herr uns gibt, der Demut, der Sanftmut und diese Dinge, auch die Frucht des Geistes hier einsetzen, um dem Herrn Ehre zu machen. Und um wie viel mehr in der Gemeinde, wo wir Jesus dienen und auch einander dienen. Mit des Herrn Hilfe. Möge der Herr uns dazu gnädig sein. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du jedem von uns Gaben geschenkt hast. Einige einzelne Gaben, mehrere Gaben. Herr, zeige jedem von uns, womit wir dir am besten dienen können. Und wenn jemand seine Gaben bisher vergraben hat, dann schenke ihm doch Mut, sie zu gebrauchen, aber so, dass eine gute Ordnung in der Gemeinde bestehen bleibt, dass es kein Durcheinander gibt, sondern dass alles wohlgeordnet zugehe. So hilf uns und schenke auch den Ältesten in den Gemeinden Erkenntnis, wo sie Gemeindeglieder fördern können, dass sie ihre Gaben gebrauchen, zum Bau deines Reiches. Ja, wir loben und preisen dich, der du der Geber aller Gaben bist, und bitten dich, hilf du uns. Amen.